Onkologie Olé. Don Harald serviert onkologische Tapas aus Barcelona.
Hola aus Barcelona, hier ist wieder Harald Müller-Husmann vom Europäischen Krebskongress und heute habe ich an meiner Seite Markus Grabert, Urologe, ein junger Wilder nach den ganzen Grand Seigneurs der Uro-Onkologie mit Professor Kurt Miller an meiner Seite, jetzt auch wieder eine junge Generation. Du bist an der Universität Freiburg und das ist dein erster ESMO.
Ja, ist tatsächlich mein erster ESMO. Und ich glaube, der ESMO gewinnt ja an Bedeutung. Immer mehr große Studien werden hier vorgestellt und auch für den Urologen in Anwenderebene ist es ein Kongress, der mittlerweile wirklich Bedeutung hat und wo auch der Urologe viel lernen kann.
Und gab es denn wirkliche Practice-Changing für den Urologen hier?
Also ich glaube direkt, wenn wir jetzt mal auf die drei großen Entitäten Blase, Niere, Prostata schauen, direkt für den Alltag, zu übertragende Daten, wie wir das ja im letzten Jahr zum Beispiel für die Blase gesehen haben, wo wir ja wirklich Practice-Changing-Daten mit den IV-Pembro-Kombinationstherapie gesehen haben, gab es diesmal nicht. Es gab aber gerade beim Blasenkarzinom oder beim Urothelkarzinom viele spannende Aspekte, die sicher in Zukunft von Bedeutung sein werden.
Also handeln wir es mal kurz ab. Beim Nierenzellkarzinom, gibt es da irgendwie etwas Neues?
Tatsächlich beim Nierenzellkarzinom gibt es eigentlich nichts, was für den Alltag jetzt eine Relevanz hat für den Moment. Es gab ganz interessante Daten zur Sequenz. Es gab auch Daten zu so einem letztlich neuen HIF-2-Alpha-Inhibitor. Aber für den direkten Alltag im Moment keine Änderung unseres Therapieregimes.
Und das Therapieregime des Prostatakarzinoms wird ja auch immer komplexer. Viele Urologen ziehen sich so ein bisschen aus der Therapie heraus, weil mit Triple-Therapie, Radioligantentherapie wird es auch beim Prostatakarzinom komplizierter. Wie sieht es hier aus?
Auch beim Prostatakarzinom gab es einiges an Daten, auch letztlich spannende Daten. Ich glaube, ein Problem, was wir sehen oder was wir jetzt zunehmend, mit dem wir konfrontiert sind, das Prostatakarzinom ist eine Erkrankung mit relativ langer Überlebensdauer. Das heißt, in den Studien relativ lange Follow-up-Zeiträume, die dann entsprechend notwendig sind. Und insofern gibt es immer wieder Studiendaten, die vielleicht gar nicht mehr unbedingt auch unserer Behandlungsrealität entsprechen. Es gab Daten aus der PIS-3-Studie zur Kombination von Radium-223 mit Enzalutamid. Auch das ist eine Kombination, die, wenn sie mit Bone Protecting Agents gegeben wird, nicht mehr dieses Sicherheitsproblem der hohen Frakturraten aufweist. Aber die Studie letztlich in einem Setting, was wir heute nicht mehr sehen, das heißt Patienten, die eben im hormonsensitiven Setting nicht intensiv therapiert sind, wie wir das heute eigentlich tun. Es gab ein Update, sicher eine große und relevante Studie, auch für den Alltag, zum Darolutamid, also einem vierten ARPI im MHSPC, einer Substanz, die wir ja schon in der Triple-Therapie, also in der Kombination mit ADT und Taxan im MHSPC kennen. Hier wurden die Daten zur Doublette, also ADT-Darolutamid-Kombination vorgestellt. Im Prinzip keine Überraschung, aber die Daten jetzt der Vollständigkeit halber, weil bis jetzt vorliegen, weil bis jetzt wir ja auch in der Zulassungsstudie für die Triple-Therapie im Kontrollarm nur die ADT als Komparator hatten.
Wie wählst du denn aus? Welchen API nimmst du dann?
Ja, die Frage ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, da darf jeder auch so ein bisschen seine persönliche Präferenz nach Nebenwirkungen setzen. Ich denke, man kann nicht sagen, dass wirklich eine Substanz der anderen eindeutigst überlegen ist. Es gibt gute Hinweise, dass manche Substanzen sehr, sehr tiefes Ansprechen und sehr, sehr langfristiges Ansprechen ermöglichen. Die Substanzen haben unterschiedliche, teilweise sehr spezifische Nebenwirkungen. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht aus diesen Vieren die eine Substanz herausstellen, die völlig in einer anderen Liga spielt.
Ja, ich glaube, das bringt auch so oder das müssen wir eventuell Real-World-Data zeigen. Gibt es da wirklich signifikante klinische Unterschiede in dem Einsatz dieser vier Medikamente? Du hattest eben schon erwähnt, das Urothelkarzinom, das ist momentan das die Tumorentität, die bei den Urologen so ein bisschen, wo die meisten Daten publiziert wird, wo es am meisten vorangeht. Letztes Jahr Tom Pauls, den Tränen nahe. Auch heute in der Session, in der Presidential Session, hatte er eine bedeutungsvolle Pause gemacht, als er die US-Daten vorgestellt hat. Wie fandest du die Daten?
Also ich glaube, die ja im letzten Jahr ja vorgestellten Ivi-Pembro-Kombinationsdaten, First-Line-metastasiertes Blasenkarzinom, sind natürlich ein Game-Changer. Da hat Tom Paul so seine Legacy jetzt gesetzt, muss man sagen. Das Ganze ist ja auch jetzt in der europäischen Leitlinie schon als First-Line-Therapie empfohlen. Er hat ganz spannend nochmal eine Biomarker-Analyse jetzt nachträglich für die IWI-302-Studie vorgestellt. Letztlich zusammengefasst muss man sagen, weder die Nektin-4 noch die PD-L1-Expression scheint irgendwie einen relevanten Einfluss auf das Ansprechen auf die Therapie zu haben. Das heißt, faktisch alle Patienten können damit therapiert werden. Für alle Patienten ist es ein Vorteil im Vergleich zur klassischen Kombinationschemotherapie. Im klinischen Alltag wird das Ganze uns natürlich vor Herausforderungen stellen, weil es ist eine neue Therapie, ist eine neue Therapiekombination, die auch spezifische Nebenwirkungen haben kann. Und letztlich für die Sequenzierung nach der IV-Pembro-Therapie sind wir eigentlich im evidenzfreien Raum.
Ja, diesmal wurden ja Daten für ein neoadjuvantes Therapiekonzept, also die Immuntherapie rückt immer näher. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, auch das ist so eine Entwicklung, die wir sehen, dass die Substanzen eben zunächst in der metastasierten Erkrankung untersucht werden, sich das Ganze dann ins perioperative Setting fortführt und wir dann teilweise eben die Substanzen auch beim Hochrisiko nicht muskelinvasiven Blasenkarzinom testen. Tom Pauls hat ja nicht ganz so euphorisch wie letztes Jahr, aber auch dieses Jahr wieder die große Niagara-Studie, auch das ist ein großer Effort, über 1000 Patienten und hier letztlich eben in einem perioperativen Setting zum ersten Mal eine positive Kombination in der Phase 3 Checkpoint-Inhibition plus Chemotherapie. Das heißt, Neoadjuvant, Chemotherapie, Gemcitabin, Cisplatin plus Durvalumab, danach die Zystektomie und danach auch nochmal eine Erhaltungsphase mit Checkpoint-Inhibitor nach der Zystektomie. Formal eine positive Studie und eben, was wir im letzten Jahr ja bei der metastasierten Erkrankung mit der CheckMate 901 zum ersten Mal gesehen haben, eben positive Daten für Checkpoint-Inhibitor und Chemotherapie in diesem perioperativen Setting.
Wir Onkologen und Urologen rücken ja immer auch irgendwie ein bisschen enger zusammen, weil, wie gesagt, die Systemtherapien auch immer früher einsetzen, mit auch Installation und so weiter und so fort, aber auch Operationen. Wir in Paderborn haben jetzt seit einem Jahr ein Da Vinci und die Zahlen unseres Prostatazentrums explodieren. Ihr habt, glaube ich, 3 und habt noch ganz besondere Geräte.
Ja, also ich glaube, die Uro-Onkologie ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir brauchen Strahlentherapeuten, wir brauchen Onkologen, wir brauchen Urologen. An ganz vielen Themen verzahnen wir ja. Nuklearmedizin haben wir noch vergessen, ja. An ganz vielen Stellen verzahnen wir ja die Therapie, haben multimodale Konzepte, arbeiten eng zusammen. Und gerade dieses Perioperative zeigt ja, wie Systemtherapie und Operation sich verzahnen. Die Robotik ist auch aus der Urologie nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, die robotische Chirurgie hat die Urologie letztlich revolutioniert. Wir machen super viele Eingriffe heute eben in minimalinvasiver Technik. Auch die Robotik entwickelt sich weiter. Der Single Port ist ein Schlagwort. Das heißt, keine mehreren kleinen Zugänge, sondern einen etwas größeren und dann mehrere minimalinvasive Geräte über einen Zugang. Also auch die operativen Techniken entwickeln sich natürlich weiter und werden schonender. Was wir ja auch immer sozusagen beachten müssen, sind die Flurschäden, die der Operateur manchmal setzt durch seine Operation.
Das hast du schön gesagt. Aber das finde ich ja wirklich fantastisch, dass viele Leute hier zusammenkommen. Und ich glaube, das macht auch so einen onkologischen Kongress aus, dass man sich mal hinsetzt und austauscht. Wie können wir weiter zusammenarbeiten? Wie können wir Konzepte zusammenführen? Es war jetzt dein erster ESMO. Bist du nächstes Jahr in Berlin wieder mit dabei?
Ich glaube, ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Also ich glaube, wir können da gut zusammenarbeiten. Der ESMO ist ein super Plattform, wo wir auch als Urologinnen und Urologen Einblicke in andere Tumorentitäten bekommen können, auch so ein bisschen über unseren Tellerrand hinausgucken können und letztlich auch sehen, wie weit in anderen Tumorentitäten ja die onkologischen Therapien auch fortgeschritten sind. Also ich glaube, die Urologie oder die GU-Onkologie, die ist ja gerade so ein Fach, was im Moment boomt und was sich entwickelt, aber andere Tumorentitäten sind uns da schon noch voraus. Insofern, glaube ich, können wir da nur lernen und profitieren.
Genau, und von daher bedanke ich mich ganz herzlich, dass du auch hier bei meinem Podcast mitgemacht hast. Ich hoffe, dass ich auch auf den DGU in Leipzig kann. Es ist noch unklar, ob mein Kollege dort Urlaub eingetragen hat oder nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen.
Auf jeden Fall. Wobei der DGU auch schon nächste Woche ist. Also das müsstet ihr dann klären bald.